Jetzt muss ich nur noch mal gucken, dass das hier klappt. Danke. Ja, heute ist ja Muttertag. Vielleicht haben einige gedacht, der hat sich bestimmt diesen Titel ex besonders ausgesucht wegen den Müttern. Ich glaube, denen geht das manchmal so, dass sie den Eindruck haben, wie werde ich damit fertig mit meinen Kindern oder wie werde ich mit der Situation fertig, mit Familie oder Beruf und Familie zusammenzubringen und so weiter und so fort. Das soll heute das Thema sein, stürmische Zeiten meistern. Und Grundlage dafür ist der Text aus Markus 4, wo Jesus den Sturm stillt. Das finden wir auch noch in zwei anderen Evangelien, in Matthäus einmal, auch bei Lukas nochmal. Aber ich habe jetzt das Kürzeste genommen, nämlich bei Markus. Vielen sind diese Verse auch bekannt oder der Text bekannt. Das macht aber nichts. Ich hoffe, dass ich ein paar andere Aspekte hineinbringen kann. Und ich glaube, Ermutigung in Zeiten von Stürmen brauchen wir alle. Ich brauche das, Claudia braucht das, ich denke, wir alle. Es beginnt damit, dass Jesus eine große Zuhörerschaft hat. Und aus dieser großen Zuhörerschaft heraus ergibt sich auch viele Aufgaben für ihn und für die Jünger. Und sie geben also sehr viel. Und jetzt ist was anderes angesagt. Jetzt ist für Jesus angesagt, dass sie ein bisschen zur Ruhe kommen. So scheint es. Sie wollen den See überqueren und auf der anderen Seite des Sees gibt es wieder viel zu tun. Und sie sind Profis, sie kennen sich mit dem See aus und das scheint so eine Mini-Kreuzfahrt zu werden, wo man ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Es heißt dann, am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Das war also schon Abend. Und ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Jesus sagt das zu den Jüngern. Das kann man so schnell übersehen. Jesus sagt zu ihnen, dass sie über den See fahren sollen. In anderen Worten, Jesus gibt ihnen diesen Auftrag. Das ist ein nicht unwesentliches Detail, das werden wir später sehen. Das Ziel ist die andere Seite des Sees. Das ist das Ziel. Und der Weg zum Ziel führt über den See. Ich bin so ein Typ, ich bin sehr zielorientiert. Also ich brauche unbedingt Ziele für meine Aufgaben. Wenn ich keine Ziele habe, dann, ja, das heißt, der, wer keine Ziele hat, der weiß auch nicht, wo er ankommt. Oder manche Leute haben keine Ziele, die kommen dann nicht mal richtig an, ja, nach dem Motto, weil sie kein Ziel gesteckt haben. Vorher ist man safe auf der richtigen Seite. Aber ich brauche Ziele. Und das ist so meine Veranlagung. Und da gibt es natürlich verschiedene Projekte, die ich habe und was ich gerne erreichen möchte. Und ja, auf diesem Weg zum Ziel kommen dann alle möglichen Umstände. Die schwierigsten Umstände sind Menschen. Wenn bloß alle so denken würden wie ich, da würden wir viel schneller zum Ziel kommen. Das wäre ja alles viel, viel einfacher, wenn bloß die Menschen nicht da wären oder andere. Das macht die Sache wirklich schwierig. Und Umstände stören mich oft. Ja, ich möchte ja viel schneller zum Ziel kommen. Und im Laufe meines Lebens, im Laufe meiner Nachfolge Jesu, habe ich feststellen müssen, dass für Jesus die Umstände oft das Ziel sind und nicht das Ziel, was ich mir gesteckt habe. Jesus weiß viel besser, was ich brauche. Jesus weiß, was noch wichtig ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das sind diese Umstände. Und im Laufe der Jahre habe ich gelernt, das zu akzeptieren, was Jesus mir an Umständen in den Weg legt. Ihr alle kennt diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Ja. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der für Gott, wenn du wirklich Gott abgibst, dein Leben, deine Ziele, dann gehört auch dazu, dass du abgibst, dass er weiß, was auf dem Weg zum Ziel alles noch wichtig ist. Und dann geht es weiter, da heißt es hier, sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit. Und wie er im Boot war, und es waren auch noch andere Boote bei ihm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, auf dem Weg zu einem Ziel, dass Jesus dabei ist. Ich habe euch ja gesagt, ich bin so eher der aktive Typ, eben mit Zielen. Und manchmal vergesse ich, dass Jesus ja auch dabei sein sollte. Ich gehe einfach davon aus, ja, ich bin ja Christ, Jesus weiß das ja, dass ich ihn mit dabei haben will. Aber ich habe dann oft entdeckt in der Vergangenheit, so nach dem Motto, so bin ich gestrickt, Ärmel hoch und dann ran an die Sachen. Ja, und oftmals habe ich vergessen, wirklich Jesus bewusst einzuladen. Und im Laufe meines Lebens, der Nachfolge Jesu, habe ich festgestellt, dass das kein guter Weg ist. Ich habe festgestellt, wenn Jesus dabei ist und wenn Jesus mir hilft, ich kann euch sagen, Leute, ich gewinne Stunden, ich gewinne Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre, wenn Jesus dabei ist. Und das hat mich dazu gebracht, das ist heute Morgen nicht das Thema, aber dazu hätte ich auch gerne gepredigt, habe ich auch schon mal hier. Vielleicht muss ich die Predigt, an der habe ich auch gearbeitet, noch mal wieder herholen, mich über Gebet. Das ist mir im Laufe der Jahre ganz, ganz wichtig geworden, Gebet. Und der Feind Gottes sagt mir morgens, Alfons, da sind diese und diese Aufgaben, jetzt geh da ran, Mann, jetzt in der nächsten Stunde, das ist ganz wichtig, dass du diese Stunde ausnutzt, da kannst du viel schaffen. Und dann muss ich mir sagen, Alfons, du hast doch diese Erfahrung gemacht, es lohnt sich, Zeit im Gebet zu investieren. Und im Laufe der Jahre habe ich dann gelernt, ja, es lohnt sich. Ich nehme mir die Zeit. Dann ist der Teufel da immer noch so ein bisschen im Gange, erst doch. So radikal geht er natürlich nicht vor, zu sagen, Alfons, das ist doch Zeitverschwendung, du kommst doch viel weiter. Nein, das macht er ganz anders, ganz subtil. Ist es mit Fragen meistens, ist jetzt wirklich gut? Diese Zeit morgens sind doch die wichtigsten, ja, das weiß man, da ist man aktiver und so weiter. Das mit dem Gebet kannst du am Nachmittag machen, ja, und so weiter. Und nein, ich habe gelernt, ich mache das morgens und ich werde in dieser Zeit investieren. Vor kurzem war ja noch Ramadan für die Moslems und ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Moslems, auch Leute, die so gar nicht in die regelmäßig in die Moschee gehen, wie viele tatsächlich fasten. Und manche, die so einen handwerklichen Beruf haben, ja, stell dir mal vor, nicht zu essen am Tag. Und du hast wirklich noch einen schwer körperlich arbeitenden Beruf. Bis abends, das machen die. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren, dazu beten, Jesus ins Boot zu holen. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, es lohnt sich, dass Jesus dabei ist. Es lohnt sich, ihn einzuladen. Ich habe so oft erlebt, dass Jesus mir dann Lösungen schenkt, die völlig überraschend sind für mich. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen, es lohnt sich. Auch wenn Gottes Feind das Gegenteil sagt. Dieses Beispiel hier, in deinem ganzen Leben fährst du sozusagen von einer Seite des Sees auf die andere. Ja, du bist immer unterwegs. Und auf diesen Fahrten in deinem Leben zu verschiedenen Zielen und Projekten, da treten dann Probleme auf. So erleben es die Jünger hier. Und das geht gleich so los. Es heißt, und erhob sich ein großer Windwirbel. Und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Also das Boot wurde schon voll Wasser. Das hört sich wirklich sehr bedränglich an. Also dass das Boot schon voll wird. Und ja, eigentlich, ich sagte ja schon, die Jünger waren Profis. Die Jünger kannten sich aus mit dem See. Die Jünger kannten sich aus auch mit den Konditionen auf dem See. Ich war noch nie in Israel. Heute würde ich gerne mal dort sein und hat sich nicht ergeben. Claudia und ich waren immerhin schon im Libanon. Das war sehr beeindruckend. Es heißt, der See Genezareth ist ungefähr 200 Meter unterm Wasserspiegel und an der Seite sind Gebirge oder Hügel. Und dadurch treten dann oft diese Windhosen auf oder ab und zu. Und das war so der Fall hier. Ganz überraschend, auch ganz heftig. Und ja, wenn ich dich fragen würde, wie lange gehst du schon mit Jesus? Wie viele Probleme bist du in deinem Leben Jesus begegnet? Wie viele Konflikte gab es in dieser Zeit? Hat dich Jesus durchgetragen durch diese Konflikte? Meine Erfahrung ist, es gibt Probleme, die bauen sich über längere Zeit auf, aber es gibt auch welche, die kommen ganz plötzlich, völlig unerwartet. An die hast du überhaupt nicht gedacht. Du staunst, wo dieses Problem plötzlich herkommt. Völlig unkalkuliert. Die meisten Probleme sind wie ein Windwirbel. Sie kommen plötzlich und überfallen dich. Und deshalb sind sie auch so schwierig zu handhaben, weil du unvorbereitet bist. Das ist der Grund. Deshalb kommst du so schlecht mit ihnen klar. Probleme, das ist meine Erfahrung, kommen immer ungünstig. Wahrscheinlich wäre es sonst kein Problem. Und Probleme werden oft zu Anfechtungen des Glaubens allgemein oder auch zu Anfechtungen des Vertrauens in Gott. Jemand wurde einmal gefragt, ein großer christlicher Verleger, der wurde einmal gefragt, ja, was das größte Problem in seinem Leben war oder ist. Und dann sagte er eine sehr weise Antwort. Er sagt, immer das Nächste. Da ist eine Menge Wahrheit dran. Das größte Problem ist immer das Nächste. Denn andere haben wir schon hinter uns. Und das bedeutet auch, wie unvorbereitet man darauf ist. Die größten Probleme sind oft Anfechtungen, die man in dieser Form noch nie hatte. Sonst wäre man ja erfahrener da drin. Aber die, die man in dieser Form noch nie erlebt hat. Und die unerwartet kommen, so war das auch bei den Jüngern. Die Schwierigkeiten hier kommen plötzlich. Sie treffen sie ganz plötzlich und hart. Eben noch war alles gut, ja, ganz toll, Gemeinschaft mit Jesus auf einer Kreuzfahrt. Und plötzlich ist das ganze Leben verändert. Und Gottes Ziel ist es, dass du in den Stürmen deines Lebens sicherer wirst. Ich hatte früher mal über dieses Thema gepredigt aus dem einen der anderen Evangelien. Und da hatte ich so als Überschrift, dass du lernen sollst, die Stürme deines Lebens zu meistern. Das habe ich jetzt gestrichen. Ich glaube, keiner von uns kann die Stürme seines Lebens jemals für immer meistern. Es gibt so ein paar theologische Richtungen, die so in diese Richtung gehen, immer Sieger und was weiß ich. Nein, das ist nicht meine Erfahrung. Das deprimiert mich eher, weil wenn ich das nicht schaffe, ja, und andere mir dauernd sagen, immer Sieger, Ich würde sagen, Gottes Ziel ist, dass Jesus dir zeigt, wie du mit den Stürmen, in den Stürmen des Lebens sicherer wirst. Das ist das Optimale, dass du sicherer wirst. Ein Stück weit geduldiger wirst, ruhiger wirst. Die Ziele nicht übertreiben. Und die Wellen schlagen hier über dem Boot zusammen. Geht dir das nicht manchmal auch so? Hast du Situationen in deinem Leben schon mal erlebt, wo du den Eindruck hast, die Wellen schlagen jetzt echt über dir zusammen? Du siehst gar keinen Ausweg mehr. Das geht auch jungen Leuten schon so, dass es solche Situationen gibt. Vielleicht geht es dir heute so, das weiß ich nicht. Du weißt nicht, wo hinten und vorne ist. Wie kannst du da noch sicher sein? Und da möchte ich versuchen, ein paar Ratschläge zu geben. Das erste ist, das hatte ich ja schon angedeutet, die Frage, ist Jesus wirklich in deinem Boot, das sicherzustellen? Stelle sicher, dass Jesus in deinem Boot ist. Denn wenn du ihn bewusst einlädst, kannst du auch davon ausgehen, dass Jesus diese Bitte aufnimmt und bei dir ist, auch wenn du es nicht fühlst. Das Weitere ist auch die Tatsache, dass Stürme oft und ganz plötzlich auftreten. Du wirst dich erinnern, dass ich das vorher gesagt habe, warum wiederhole ich das? Ich wiederhole das, weil es wichtig ist, damit zu rechnen. Oft haben wir, wie gesagt, den Gedanken, ja, da ist ja eine gewisse Vorlaufzeit und ich kann dann erkennen, wann irgendwas schwierig wird in meinem Leben. Nein, das meiste tritt plötzlich auf. Und ich denke, man kann die Spitze schon damit brechen, indem man in seinem Leben weiß, das kann mir auch heute oder morgen passieren. Also nicht, dass du so ein Defätist wirst oder nicht, dass du irgendwo ständig negativ denkst, oh, da könnte ja ein Problem auftreten. Nein, aber dass du in deinem Inneren weißt, ja, das kann wieder auftreten, dass du keine überzogenen Erwartungen hast, sondern dass du weißt, auch als Christ, es kann jederzeit auftreten. Mehr nicht. Einfach nur damit zu rechnen. Es gibt manche Christen, die glauben, wenn sie Jesus ganz hingegeben leben, dann gibt es überhaupt keine Stürme mehr. Habe ich ja auch schon erlebt, solche Leute. Und wenn dann plötzlich Stürme in ihr Leben kommen, Claudia und ich haben so einen Gebetsaufruf bekommen von einer Person, der ist dann völlig durcheinander, warum er jetzt plötzlich krank ist. Warum er krank geworden ist. Wie kann das sein? Ich bin doch Christ. Und Jesus hat doch Krankheit überwunden. Ja, keine Bange, ich gehe heute nicht auf das Thema ein. Ist für manche ein Riesenthema. Aber wir kennen diese Person. Und die Person ist dadurch völlig durcheinander. Ich kenne auch noch andere Personen, die dadurch durcheinander sind. Stürme treten oft auf und plötzlich auf bei den Jüngern und in deinem Leben. Und da ist es ganz wichtig, Panik zu vermeiden. In einer Paniksituation denkst du verzerrt. Wer in Panik ist, denkt nicht mehr neutral, denkt nicht mehr ausgeglichen, sondern ja, er kann nicht mehr normal denken. Und ich bin in Situationen gewesen, wo ich in Panik war. Das lasse ich mir natürlich nicht anmerken, ja. Aber, und meine Frau sagt mir das auch nicht, ja. Aber die ist weise genug, dass ich weiß, dass sie es weiß. Ja, und das ist auch gut so. In solchen Momenten denkst du nicht mehr realistisch. Und manchmal beschuldigen Menschen dann andere Menschen wegen Dingen, die gar nicht gesagt wurden oder auch gar nicht gedacht wurden. Warum? Weil sie verzerrt denken, weil sie in Panik sind innerlich. Und da ist es ja ein Zeichen von Panik ist, Dinge anzunehmen, die in Wirklichkeit gar nicht so sind. Und das kann natürlich kolossal gefährlich werden. Ganz wichtig ist zu sehen, für Jesus ist keine Situation unmöglich. Wer seit Kindergottesdienst hier in der Gemeinde ist, der weiß das natürlich alles. Theoretisch. Ich weiß viele Dinge theoretisch auch. Aber in dem Moment, wo ich das abrufen muss, scheint es so, als ob ich überhaupt keine Ahnung hätte davon. Für Jesus ist trotzdem keine Situation unmöglich. Stell dir vor, bedenke in diesem Text, das Boot war schon voll Wasser. Und die Wellen kamen weiter. Ja, das reichte nicht, das Boot voll Wasser war, die Wellen kamen weiter. Könnte man denken, jetzt reicht's aber. Gibt es Situationen, die du hattest oder wo du heute denkst, es reicht, Jesus muss doch wissen, dass es reicht jetzt. Warum hört das nicht auf? Ja, Jesus weiß, dass es eigentlich reicht. Jesus führt uns manchmal in sogenannte ausweglose Situationen, damit wir lernen, unser Vertrauen nur noch auf ihn zu setzen. In diesen ausweglosen Situationen hast du keine andere Möglichkeit mehr, als Jesus um Hilfe anzurufen. Ich habe manchmal zu Jesus geschrien innerlich, dass Jesus mir hilft in bestimmten Situationen. Ausweglose Situationen. Ausweglos heißt, menschlich gesprochen, sehe ich keinen Weg mehr. Menschlich gesprochen sehe ich nicht, wie ich aus der Situation rauskomme und so weiter. Das Vertrauen nur noch auf Jesus zu setzen. Und da muss Jesus manchmal lange Wege gehen, um Menschen das zu kommunizieren, dass sie eigentlich ihr Vertrauen nicht auf Jesus setzen, sondern ausschließlich auf sich. Da ist der super bezahlte Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und plötzlich verlieren sie den Job. Da bricht allerhand zusammen. Und ich könnte viele andere Beispiele aufführen. Plötzlich läuft nicht mehr alles gerade, sondern ja, plötzlich werden Dinge anders. Und plötzlich ändert sich das ganze Leben. Jesus war im Boot und schlief. Denkst du manchmal auch in solchen Situationen, dass Jesus schläft? Du strampelst dich hier ab. Irgendwie scheint Jesus zu schlafen. Interessiert ihn das überhaupt, was mit mir passiert? Du kämpfst mit den Stürmen und Jesus schläft. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, Jesus ist nicht inaktiv, wenn er sich scheinbar nicht rührt. Es heißt, er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen, während die Wellen über ihn zusammenschlugen. Und ja, das ist echt schwierig. Wenn er sich scheinbar nicht rührt, bedeutet das nicht, dass er nichts tut. Es bedeutet nicht, dass er dich nicht mehr liebt. Gottes Verheißungen ändern sich nie. In 1. Johannes lesen wir, das ist die Zuversicht, die wir zu Gott haben, dass wenn wir um etwas bitten, so hört er uns. Das ist die Zuversicht, heißt, das dürfen wir wissen. Das darfst du wissen. Wenn du ihn um etwas bittest, dann hört er dich. Das heißt nicht, er antwortet sofort, das steht da nicht. Aber er hört dich. Hören im Sinne von, er tut auch etwas dazu. Und die Jünger fragen ihn dann hier, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Meinst du, dass man mit Gott so reden darf? Aus der Gemeinde oder aus dem christlichen Hintergrund, aus dem ich komme, hätte ich diese Frage früher beantwortet mit Nein, so darf man nicht mit Jesus reden. Das war so ziemlich eng und Ja, ich will auch keinem wehtun, wenn ich das Wort konservativ gebrauche oder egal, wie wir das bezeichnen, aber es war sehr gesetzlich. Jesus, ist dir das egal, wie dreckig es mir hier geht? Darf man so mit Gott reden? Da hat sich das bei mir geändert in meinem Leben, als ich die Psalmen mehr verstand, als ich mehr gelesen habe, was Jesus in den Psalmen sagt. Oder, Entschuldigung, ja, Jesus spricht durch den Psalmschreiber, aber wie David das beschreibt, das wollte ich sagen. Ja, du darfst so beten. Ist es dir egal, was mit mir wird? David schreit Gott wirklich seine Not heraus, in einer Weise, wie ich das nie gewagt hätte. David klagt Gott sogar an. Das ist ganz erstaunlich. Und es heißt, er ist ein Mann nach Gottes Herzen. Und trotzdem, er klagt Gott an. Warum darfst du so beten? Warum darfst du das sagen? Weil in deinem Herzen denkst du ja sowieso in dieser Weise. Also wenn du sowieso so denkst und Jesus schaut ja dein Herz an, dann kannst du es doch auch sagen, oder? Also eins der größten Probleme ist, dass Christen nicht frei sind in ihren persönlichen Gebeten. In deinen persönlichen Gebeten kannst du Jesus alles bringen. Auch so frei sein, ich sag sogar, wenn dir immer in Ausnahmefällen so ist, ihn anzuklagen. Jesus wird dich nicht gleich zerschmettern, ja, oder exkommunizieren, sondern Jesus liebt dich immer noch. Und er hört dir zu. Er hört auch dein Klagen. Jesus kennt dein Herz sowieso. Das heißt also, du darfst Gott jede Not ganz offen bringen. So wie es die Jünger hier tun. Jesus, ist dir das egal? Und hier kommen wir wieder an den Anfang des Abschnittes. Bedenke, Jesus hatte ihnen ja gesagt, sie sollen über den See fahren. Das heißt, er hatte ihnen den Auftrag gegeben. Hast du dich schon mal für Jesus engagiert? Und auf dem Weg dieses Engagements kommt ein Problem nach dem anderen. Leute klagen dich an. Dinge gehen nicht voran und alles scheint irgendwie kaputt zu gehen. Und ja, eigentlich wolltest du dich doch nur für Jesus engagieren. Ein Problem nach dem anderen kommt auf diesem Weg. Viele Christen glauben, wenn sie sich für Jesus engagieren, dann ist alles problemfrei. Nein. In einer Weise wirst du dann erst interessant für den Gegenspieler Gottes. Auch Gemeinden werden dann interessant für den Gegenspieler Gottes. Auch wo vieles richtig gemacht wird, heißt es noch lange nicht, alles ist problemfrei. Der Teufel hat ein Interesse daran, uns durcheinander zu bringen. Er ist der Durcheinanderbringer, er ist der Lügner, sagt die Bibel von Anfang an. Im Gegenteil, der Einsatz für Jesus bringt zwangsläufig Stürme in dein Leben. Und deshalb solltest du gut überlegen, ob du dich für Jesus engagierst. Für viele junge Menschen ist das die Herausforderung. Da ist echt was los, wenn du dich für Jesus engagierst. Aber wenn sie manchmal älter werden, dann denken sie, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Junge Leute mögen Herausforderungen. Und Herausforderungen gibt es genug, wenn du Jesus nachfolgst. Es kommen zwangsläufig Stürme. Wer sich für Jesus einsetzt, muss damit rechnen, dass er angegriffen wird. Er muss damit rechnen, dass es Stürme gibt. Und das lässt sich fortführen, auch kollektiv auf Gemeinden, nicht nur für Einzelpersonen. Gottes Widersacher wird immer dafür sorgen, dass es turbulent wird. Und es ist offensichtlich, dass die Jünger sich fürchten. Ganz offensichtlich. Und Sie haben ja auch allen Grund dafür, sich zu fürchten. Ich habe mal etwas gelesen in der Zeit, wenn man sich fürchtet. Furcht ist die Dunkelkammer, in der deine Negative sich entwickelt. Ich war früher in der Foto-AG in der Schule. Da habe ich dann gelernt, wie man, na, heute ist das sowieso alles digital, aber da hat man noch gelernt, wie man mit Filmen, wie man Filme entwickelt. Ja? Und bei Profis ist eben nicht alles digital, aber es ist ganz interessant, auch in einer Dunkelkammer. Und in dem Moment, wo ich mich fürchte, deshalb sagt die Bibel ja auch, fürchte dich nicht. Und der Geist Gottes oder Gottes Geist in uns ist so, dass wir uns nicht fürchten sollen. Weil wenn Furcht in meinem Leben ist, kann sich alles Mögliche entwickeln aus meinem Leben. Auch falsche Annahmen, alle möglichen Dinge. Und dann passiert etwas Beeindruckendes. Es heißt hier, Jesus steht auf. Jesus bedroht den Wind und spricht zu dem Meer, schweig und verstumme. Boah, das muss die Jünger echt schwer beeindruckt haben. Also, dass ein Mensch, sie hatten ja so eine gewisse Vorstellung davon, dass er Sohn Gottes ist und was das bedeutet, dass ein Mensch sich an Naturgewalten wendet und denen befiehlt, dass es, das war schon was. Die Jünger waren sicher überrascht, die Jünger waren sicher perplex. Und daraus kann ich lernen, dass Jesus Probleme in einer Weise lösen kann, die für dich völlig unerwartet ist. An die Jesus kann Lösungen schenken, an die du nie gedacht hast. In Johannes heißt es, sagt Jesus, wenn du nur glauben würdest oder vertrauen würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. In anderen Worten, es lohnt sich, festzuhalten im Vertrauen an Jesus, auch wenn du nicht siehst, dass du die Herrlichkeit Gottes siehst. Meine Erfahrung ist, dass Spannungen dann am meisten auftreten, wenn Müdigkeit im Spiel ist. Wenn ich müde bin, dann ist das eine ganz gefährliche Situation, weil da alle möglichen Dinge auftreten können. Ich habe einmal von einem sehr schönen Beispiel gelesen. Ich war mal bei einer JFC-Konferenz in Taiwan, in Taipei, und habe dabei, das Land ist bekannt auch für Monsune und für teilweise auch für Erdbeben. In der Zeit, als wir bei der Konferenz waren, haben wir beides erlebt. Ich war irgendwo im 10. Stock oder 15. Stock eines Hochhauses, eines Hotels, und unten flogen die Mopeds und alles durch die Gegend, Werbung. Und am nächsten Tag, als wir in einem Konferenzsaal waren, da bewegte sich der ganze Saal, der Kronleuchter. Das war schon beängstigend. Und in Taipei wurde ein Haus gebaut mit über 500 Metern, damals das höchste Haus der Welt, mittlerweile bei weitem nicht mehr. 508 Meter hoch, mit 101 Etage. Da fragt man sich, an so einem Ort, der erdbebengefährdet ist oder Stürme, kann man so ein Haus bauen. Das sollte eher woanders gebaut werden. Und tatsächlich, Architekten und Statiker haben sich mit vielen Dingen auseinandergesetzt, wie sie das Haus sicher machen konnten. Und dann haben sie einen Sturmdämpfer entwickelt. Das ist sehr interessant gewesen. Das heißt also, sie haben eine riesen Metallkugel gebaut, die nicht weniger als 730 Tonnen schwer war. Und die hing frei in der 92. Etage. Und das heißt, wenn das Hochhaus durch Sturm oder Erdbeben auf eine Seite ging, ging die Kugel auf die andere. Wenn man sich das vorstellt, 700 Tonnen, und das war ihre Lösung des Problems sozusagen. Ich wünsche mir manchmal so einen Sturmdämpfer in meinem Leben, ja? Wenn ich irgendwo auf eine Seite kippe, dass mich was auf die andere Seite zieht. Aber Jesus kann so ein Sturmdämpfer in deinem Leben sein. Jesus, das ist ganz wichtig, Jesus handelt zu seiner Zeit. Jesus handelt nicht zu deiner Zeit, nicht wann du es willst. Ich möchte, dass er sofort handelt, wenn ich ihn am dringendsten brauche. Aber Tatsache ist, Jesus handelt zu seiner Zeit. Und auf das Wort Jesu hin ist der Sturm sofort vorbei. Es heißt, es entstand eine große Stille. Hast du sowas schon mal erlebt, dass du vor Problemen gar nicht mehr wusstest, wie du damit klarkommst? Und dann löst Jesus das. Und das ist ein, boah, da fallen Tonnen von dir ab. Und ich habe sowas erlebt und habe Jesus vorher um Hilfe angeschrien. Und hinterher habe ich ganz vergessen, ihm dafür zu danken. Ja, so ist der Mensch oft. Ja, da ist dann alles weg und man denkt gar nicht daran, wie schwierig die Situation vorher war. Eben hatte ich noch etwas bedrückt und alles ist jetzt weg. Und deshalb glaube an den Segen von Sturmerfahrung in deinem Leben. Jesus möchte dich weiterbringen. Ohne Sturmerfahrung in deinem Leben würde sich dein Horizont nie erweitern. Ich möchte immer am liebsten auf den gleichen Schienen fahren, weil ich ja große Ziele habe und damit mich möglichst nicht stört. Und Jesus stört mich dann immer wieder. Und Jesus möchte, dass sich mein Horizont erweitert. Ja, ich bin im Ruhestand, also das reicht doch eigentlich, da habe ich doch genug erlebt, ja. Wieso stört er mich immer noch? Jesus stört mich, damit sich mein Horizont erweitert. Und in den letzten Jahren habe ich Dinge dazugelernt, und das geht jedem so, nicht nur mir, wenn man will, habe ich Dinge dazugelernt, die habe ich früher nie gewusst. Und das möchte Jesus. Jesus möchte das, damit du qualifizierter bist, anderen zu helfen. Damit du qualifizierter bist, wirklich zu verstehen, was er bedeutet. Er möchte dich weiterbringen. Und ohne Sturmerfahrung wird sich dein geistlicher Horizont niemals erweitern. Deshalb ist es auch ganz gefährlich, Pastor zu werden einer Gemeinde. Wie kann ein Pastor einer Gemeinde dienen oder in der Gemeindeleitung einer Gemeinde zu sein, wenn da keine Erweiterung der Erfahrung passiert? Da kann eine Gemeindeleitung, ein Pastor einer Gemeinde gar kein Segen sein, weil sie ja manche Aspekte gar nicht verstehen. Und das kann man jetzt anwenden auf jeden Kleingruppenleiter, auf egal was. Jesus möchte, dass sich dein Horizont erweitert. Keine Erfahrung deines Lebens ist umsonst. Das habe ich gelernt. Auch manche harte Erfahrung oder gerade die. Gott hat sie irgendwo alle gebraucht. Im Gespräch mit jemand anderen. Gott hat sie alle gebraucht. Zuletzt, damit höre ich auf. Die Jünger fahren ja über den See und der Bibelleser kann sehen, was auf der anderen Seite des Sees nachher passiert. Viele Dinge. Auf der anderen Seite des Sees erwarten die Jünger viele Wunder. Wenn sie nicht durchgehalten hätten oder vielleicht sogar umgedreht wären oder gar nicht losgefahren wären, hätten sie diese Wunder auf der anderen Seite des Sees nie erlebt. Deshalb möchte ich dich ermutigen, heute Morgen den Müttern wie jedermann, halte aus in den Stürmen deines Lebens. Vergiss nicht, es lohnt sich, Gottes Handeln auf der anderen Seite deines Sees zu erleben. Amen.